Zu Beginn möchte ich mich auch noch einmal bedanken für den wundervollen Gottesdienst, den wir letzte Woche feiern durften. An alle, die auf der Bühne standen, an der Technik, Kaffee, Bar, Begrüßungsteam. Ich weiß, ich habe nur ein Drittel der Leute jetzt gerade aufgezählt, die dabei oder die mitgewirkt haben. Herzliches Dankeschön an euch alle. Meine Eltern waren hier, meine Geschwister haben per Livestream zugeschaut. Und als ich im Anschluss mit meinen Eltern essen gegangen bin, Dankeschön. Als ich im Anschluss mit meinen Eltern essen gegangen bin, hat meine Mutter gesagt, ich weiß, dass du hier richtig bist. Und das ist einfach aufgrund dieses Gottesdienstes. Und deswegen danke an euch. Und Markus, dir muss ich auch danken für die Moderation gerade. Du hast so richtig schön ein opulentes Weihnachtsfest gerade so skizziert. Und das hat mich erinnert auch an die Worte oder an einige der Worte, die Armin Koder letzte Woche erzählt hat, wo er gesagt hat, dass er den ersten Advent so erlebt hat, dass seine Kinder den Adventskalender ausgepackt hatten und dort Freude hatten und er dann gleichzeitig aber in den Nachrichten, ich glaube im Radio war es, gehört hat, dass im Gazastreifen die Waffenruhe vorbei ist und dass dort wieder geschossen wird. Und da stellt sich einem die Frage, wie können Menschen dort Weihnachten feiern? Wie kann man Weihnachten feiern, wenn das eigene Land sich gerade im Krieg befindet? Und dafür möchte ich zurückschauen auf die Zeit in Israel. Ich fange erstmal an mit 2700 vor Christus. Keine Bange, ich komme noch aufs Heute zurück. Denn die Israeliten haben ja auch Jesus erwartet. Und ich glaube, von dieser Erwartungshaltung können wir ganz viel lernen. Wir befinden uns jetzt also im Israel ungefähr 2700 vor Christus. Und Israel hat bessere Tage erlebt. Also die Könige sind zerstritten. Es gibt ein Nordreich und ein Südreich. In Assyrien ist eine große Macht, die von Norden her einfällt. Die beiden Stämme Sebulon und Naphtali sind schon gefallen oder halt in der Hand des Feindes. Dem Rest vom Nordreich geht es auch nicht gut. Und auch das Südreich weiß, der Krieg kommt noch zu uns. Und in dieser Zeit hat Gott ein Wort. Ein Wort, das er dem Propheten Jesaja mitgibt. Und dieses Wort gibt dann Jesaja an sein Volk weiter. Ich lese einmal vor aus Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Wow, was für eine hammermäßige Botschaft, die Gott durch den Propheten Jesaja an sein Volk weitergibt. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Das Volk, das im Finstern wandelt, hiermit ist nicht ein böses oder gottloses Volk gemeint. Hiermit ist nicht gemeint, dass die Menschen böse sind, sondern sie sind verzweifelt. Sie haben Angst. Sie sind am Boden und sie haben gerade keine Hoffnung. Und gerade in dieser Situation schenkt Gott Hoffnung. Er schenkt ein großes Licht. Und heutzutage können wir viele Lampen anmachen und wir können auch im Stadion Lichter anmachen, dass die Nacht wie zum Tage wird. Damals war das gar nicht so. Dort konnte man nur tagsüber, wenn die Sonne geschienen hat, dass es hell war. Und nachts, selbst das größte Lagerfeuer, sorgt eher für ein schummriges Licht mit vielen Schatten. Aber das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und es scheint hell. Und das weckt den Jubel. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Dieses Licht weckt Freude. Ein Volk, das vorher in finsterer Stimmung war, was vorher keine Hoffnung gesehen hat, was vorher verzweifelt war, ist nun in Feststimmung. Und diese Erntefreude, ich muss zugeben, ich habe nie auf einem Feld gearbeitet, ich kann das ganz schwer nur nachvollziehen. Vielleicht können Leute, die selbstständig sind, das nachvollziehen. Mein Vater hat mir das mal erzählt, als er sich selbstständig gemacht hat, also eine eigene Praxis gegründet hat. Da waren die ersten 2 Jahre wahnsinnig schwer. Er hat geschuftet ohne Ende als Arzt in der eigenen Praxis. Man denkt immer, die verdienen anfangs immer ganz viel. Und dann kam die Steuerzahlung und dann musste er eine Nachzahlung machen und er hatte kaum Plus am Ende der ersten 2 Jahre. Und erst nach 2 Jahren, im dritten Jahr erst, konnte er sich wirklich darüber freuen, dass er sich selbstständig gemacht hat. Und da hat er sich im Prinzip über diese Ernte gefreut, während die ersten 2 Jahre nur harte Arbeit waren und mit vielen Tränen. Und ich glaube, so kann man das ein bisschen nachvollziehen, dass man sich freut über eine Ernte, dass man sich freut, wenn es einem gut geht, dass man sich freut, wenn die Arbeit, die man investiert hat, wenn man davon leben kann und wenn daraus etwas Schönes entsteht. Und diese Feststimmung hat dieses Volk Israel oder soll es dort bekommen. Und dann werden wir danach wieder damit konfrontiert, was dieses Volk alles durchgemacht hat. Du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Ein drückendes Joch. Das Volk lebt in einer Unterdrückung. Israel, ich habe ja gerade gesagt, in der Zeit 2700 vor Christus, da waren, ich sag mal, lediglich die Stämme Naphtali und Sebulon unterdrückt. Aber danach hat Assyrien das Ganze noch weitergetrieben. Dann haben die Mäder übernommen und die Perser, dann kamen die Griechen, dann kamen die Römer. Und diese ganze Zeit von 2700 bis 2000 vor Christus, nicht vor Christus, vor 2700 bis vor 2000 Jahren, also 700 vor Christus bis zu Jesu Geburt, haben die Israeliten wirklich in Angst gelebt und in Unterdrückung gelebt und waren nie frei. Und sie haben sich immer diese Freiheit gewünscht. Und das ist doch das, was Gott durch Jesaja hier verspricht. Dass das Volk, was unterdrückt ist, dass dieses drückende Joch, dass das zerbrochen wird, dass der Stecken des Treibers, Stecken ist ein bisschen ein altdeutsches Wort, man könnte Stab sagen, eine Rute vielleicht, vielleicht könnte man es auch mit Peitsche übersetzen, das ist zwar was anderes, aber geht in die gleiche Richtung. Die Waffen des Unterdrückers oder das Instrument, mit dem der Unterdrücker unterdrückt, wird zerbrochen werden. Die dröhnenden Stiefel, hier geht es um den Krieg, der davor war. Stiefel können nur dröhnen, wenn im Gleichschritt eine Armee marschiert. Der blutgetränkte Mantel, der erinnert an den Krieg, an die Spuren, an die Verluste. Und all das, was so schrecklich in den Erinnerungen der Israeliten ist und wo sie einfach diese schreckliche Vergangenheit sehen und auch immer noch sehen, dass sie unterdrückt sind, das wird von diesem Licht verbrannt und vom Feuer verzehrt. All dies nimmt Jesus weg. Hier wird gezeigt, dass der Messias, den die Israeliten erwartet haben, dass wenn er wiederkommt, dass er dann sein Friedensreich aufbauen wird, dass dann niemand mehr unterdrückt wird, dass die Waffen der Unterdrücker vernichtet werden, dass sämtliches Kriegsgerät, was so viel Schaden anrichtet, vernichtet wird und dass es dann auch nichts mehr geben wird, was an diesen Krieg noch erinnern wird. Und wodurch kommt das alles? Durch ein Kind. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf diese vielen Namen möchte ich gleich noch eingehen. Aber erstmal möchte ich sagen, das ist die Erwartung, die die Israeliten an den Messias hatten. Sind diese Erwartungen so eingetroffen? Nun, wie war es denn, als Jesus geboren worden ist? erstmal in Bethlehem, aber als er dann auch gewirkt hat. Die Namen, die passen total. Wunderrat. Jetzt muss ich kurz schauen. Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Wie Jesus gewirkt hat, als er dann in Israel war, wo er Menschen von Dämonen befreit hat, wo er die Menschen geheilt hat, die krank waren, wo er Hoffnung gegeben hat. Ob Jesus hat gezeigt, als er auf der Erde war, dass es ihm erstmal gar nicht um den Weltfrieden geht, gar nicht um den globalen Frieden geht, sondern dass es ihm um den persönlichen Frieden geht, um den Frieden, den wir in uns brauchen, um den Frieden, den wir mit Gott brauchen. Frieden ist für uns so ein sehr eindimensionales Wort. Ich muss sagen, ich mag das hebräische Wort Shalom da viel lieber. Denn Shalom drückt viel mehr aus als nur Frieden. Shalom bedeutet eigentlich, man könnte es mit Fülle übersetzen, aber ich finde, das passt nicht so ganz. Vielleicht mit Erfüllung. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Puzzle, wo ein Puzzleteil fehlt. Und wenn man dieses Puzzleteil reinfügt, wenn das Puzzle komplett ist, dann hat dieses Puzzle Shalom. Das kann man beziehen auf eine Nation, die im Krieg ist, wo der Frieden dann das Shalom ist. Man kann es auch beziehen auf eine Person, die krank ist, wo der Körper kein Shalom hat. Und dann wünscht man dieser Person Shalom. Dann bedeutet es für uns eher Gesundheit als Frieden. Man sagt ja auch, wenn man sieht, dass es jemand schlecht geht, was fehlt dir? Vielleicht ist das noch diese eine Brücke zum Shalom wieder. Man kann auch jemanden, der in finanziellen Schwierigkeiten ist, Shalom wünschen. Dann wünscht man ihm, dass er auch von seiner Versorgung her Frieden hat. Shalom ist eigentlich ein sehr ganzheitliches Wort. Und Jesus möchte nicht einfach nur irgendeinen Weltfrieden errichten, sondern Jesus möchte, dass unsere Seele Shalom hat, dass wir Shalom haben. Und so hat Jesus gewirkt, als er auf der Erde war. Als Jesus dann wieder in den Himmel hinaufgefahren ist oder kurz vorher, da fragen seine Jünger ihn auch, also nachdem er gestorben ist und wieder auferstanden ist, da fragen seine Jünger, und wirst du jetzt dein Königreich in Israel aufrichten? Wirst du jetzt Israel wiederherstellen? Und Jesus sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen. Nur der Vater weiß den Zeitpunkt und die Stunde. Aber ich werde wiederkommen. Jesus wird wiederkommen und darauf dürfen wir auch hoffen. Aber ich möchte zunächst nochmal auf diesen persönlichen Frieden eingehen und auf diese Titel, die hier beschrieben werden. Jesus wird uns genannt als Wunderrat. Jesus weiß Rat, wenn du keinen Rat hast. Wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du eine Situation nicht einschätzen kannst, wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann schau auf Jesus. Sein Name ist Wunderrat. In einer anderen Übersetzung steht wundervoller Ratgeber. Er kann dir weiterhelfen. Wenn es keinen Ausweg gibt, die Situation auswegslos erscheint, dann schau trotzdem auf Jesus. Sein Name ist Wunderrat. Er hat eine Lösung, die wie ein Wunder wirken kann. Und selbst wenn du weißt, das Problem, was du hast, das ist unlösbar. Wenn ein Wunder nötig ist, um dir zu helfen, das ist für Jesus kein Problem, denn sein Name ist Wunderrat. Der andere Titel, Gottheld. Jesus ist nicht irgendwie passiv oder schwach, sondern er wirkt, und zwar er wirkt mit Vollmacht. Und ich denke, manchmal, wenn wir beten, dann sehen wir entweder uns selbst zu klein, dass wir es nicht würdig sind, dass Jesus sich unseren Problem annimmt, oder wir sehen Jesus zu klein. Und dann beten wir ungefähr so. Jesus, wenn es dir keine Umstände bereitet, ich habe da so eine Sorge. Und wenn du da helfen könntest, das wäre schon echt toll. Aber nur wenn du willst, dein Wille soll geschehen, nicht mein Wille. Noch ein paar schöne fromme Floskeln dabei. Kennt ihr Superheldenfilme? Also die sind ja gerade total in oder in Mode, vielleicht auch schon nicht mehr. Ganz egal, ob es Spider-Man, Superman, Batman, Iron Man oder wie die anderen Mans alle heißen. Eins ist bei diesen Filmen doch immer gleich. Es gibt eine Szene, wo die Geliebte oder ein Freund oder ein Bus voller Schulkinder in der Hand des Bösewichten ist. Und dann kommt der Held auf die Bühne. Und was rufen dann diese Leute? Was ruft die Geliebte? Was ruft der Freund oder was rufen diese Schulkinder, die im Schulbus sitzen? Du hast es mir vorweggenommen. Genau. Die rufen Hilfe. Die würden niemals auf die Idee kommen zu sagen, Held, wenn es dir keine Umstände bereitet, ich habe da so eine Sorge und wenn du da helfen könntest, das wäre schon echt toll, aber nur wenn es du willst, dein Wille soll geschehen, nicht mein Wille. Nein, die rufen Hilfe. Du bist mein Retter. Du bist meine Hoffnung. Hilf mir. Wenn ich Hilfe brauche, dann weiß ich, dass ich zu Gott schreien kann. Dann weiß ich, ich kann schreien, Hilfe, Jesus. Jesus, hilf mir. Du bist meine Hoffnung. Du bist mein Retter. Ich weiß, dass du mein Problem besiegen kannst. Hilf mir. Und Gott wird helfen. Er wird auch ewiger Vater genannt. Ewiger Vater finde ich ein bisschen merkwürdig für Jesus, weil er eigentlich der Sohn ist vom Vater. Aber hier wird er ewiger Vater genannt. Ich kann es selbst jetzt wesentlich besser nachvollziehen, da ich jetzt seit 2 Jahren auch selbst Vater bin. Und ich versuche wirklich ein guter Vater zu sein. Ich möchte das Beste für meinen Sohn. Wenn ich sehe, dass es meinem Sohn nicht gut geht, dann schmerzt mich das. Und dann möchte ich eigentlich wieder etwas tun, damit es ihm wieder besser geht. Aber gleichzeitig merke ich, dass ich auch nur ein Mensch bin. Ich bin nicht der perfekte Vater, der nie Fehler macht. Und so brauche nicht nur ich Geduld mit meinem Sohn, sondern ich glaube, mein Sohn auch Geduld mit mir. Und ich weiß auch, dass ich meinem Vater vieles früher vorgehalten habe, wo ich jetzt aber doch weiß, er hat immer das Beste für mich im Sinn gehabt. Und jetzt gerade, wo ich Fehler mache, merke ich, huiuiui, wie hart bin ich mit meinem Vater ins Gericht gegangen. Wenn Jesus als ewiger Vater bezeichnet wird, dann bedeutet das, dass er uns liebt, dass er sich um uns sorgen möchte, dass es ihn schmerzt, wenn es uns nicht gut geht, dass er das Beste für uns möchte. Und Jesus ist in diesem Sinne der perfekte Vater, denn er ist nicht einfach ein Mensch, der Fehler macht, so wie ich, sondern er ist Gott. Und das ewige Vater, mein Vater wird irgendwann einmal sterben. Und dann kann ich nicht mehr auf seinen Rat und auf seine Hilfe zurückgreifen. Ich werde auch irgendwann mal sterben. Und dann wird mein Sohn ohne meine Hilfe auskommen müssen. Aber auf Jesus ist immer Verlass, weil er der ewige Vater ist. Er ist jetzt für dich da und er wird immer für dich da sein. Und dann der letzte Titel. Friedefürst. Jesus sehnt sich nach Frieden und er schafft Frieden. Ich habe gerade von dem persönlichen Shalom erzählt und wie er gewirkt hat, als er auf Erden war. Dass er den Menschen die Dämonen ausgetrieben hat, dass er die Menschen geheilt hat, wo sie krank waren, dass er Menschen Hoffnung gegeben hat. Aber ich finde es ganz spannend, auch diesen Blick auf die Zukunft zu sehen. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er zuerst dafür sorgen, dass ein 1000-jähriger Frieden kommt. Wow! Also ich weiß nicht, ob wir in der Geschichte überhaupt schon mal ein Jahr hatten, wo es keinen Krieg oder keinen Konflikt irgendwo gab. Ich glaube nicht. Aber in Offenbarung Kapitel 19 und 20 wird beschrieben, wie Jesus bei seiner Wiederkunft herkommt und dass er alle die besiegt, die nach Krieg trachten. Und dass er dann ein Friedensreich aufbaut, was über 1000 Jahre lang andauert. In dieser Zeit wird Jesus auf dem Thron sitzen und er wird als König über alle regieren. Und auch wenn ich normalerweise nicht so ein Fan von Monarchien bin und ich sage, oh, Demokratie ist, glaube ich, eigentlich das Bessere, das gilt ja nur, weil wir Menschen fehlerhaft sind, weil wir Menschen irgendwie machthungrig sind. Aber Jesus, dem traue ich zu, dass er der perfekte König ist. Denn Jesus will nicht König sein, weil er Macht ausüben will. Jesus will nicht König haben, weil er Anerkennung haben möchte. Jesus will nicht König sein, weil er sagt, das ist mein Geburtsrecht. Denn Jesus will König sein, weil er sich Frieden wünscht. Und weil er weiß, wenn er auf dem Thron sitzt, dann gibt es Frieden. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Und das ist eigentlich das, was wir an Weihnachten feiern. Weihnachten oder die Adventszeit. Advent bedeutet ja Ankunft. Ursprünglich hieß es Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Und wir feiern, dass Jesus damals geboren ist, aber wir feiern auch, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Das erwarten wir, danach sehen wir uns. Und dementsprechend denke ich, dass diese Hoffnung eine Hoffnung ist, die wir brauchen in unseren festlich geschmückten Wohnzimmern, wo ein Weihnachtsbaum mit voller Plim-Plim ist. Aber dass gerade die Menschen, die jetzt gerade in der Not sind, die im Krieg sind, die an der Front stehen, wo es keine Waffenruhe gibt, die vielleicht das Wort Frieden noch nicht mal in Worten in den Mund nehmen können, sich einfach nur einen Waffenstillstand wünschen, dass gerade diese Menschen auch diese Hoffnung brauchen, dass gerade diese Menschen sich danach sehnen, einfach, dass der Friedensfürst wiederkommt. Für sie bedeutet Weihnachten vielleicht viel mehr, das Schauen auf Jesus, der wiederkommt, als dass wir uns verinnerlichen, dass Jesus als Baby in einer Krippe gelegen hat. Und so frage ich dich jetzt, wer ist Jesus für dich? Ich habe gerade diesen ganzen Namen vorgelesen. Wunderrat, Gottheld, ewiger Vater, Friedefürst. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist dieses ewiger Vater, das ist etwas, was mir jetzt momentan so sehr präsent ist, gerade da ich immer wieder auch an meinem Sohn mich als Vater gespiegelt sehe und dann immer wieder sehe, wow, wie viel besser Jesus ist. Aber jetzt gerade auch durch diese, ich sag mal, ich spüre so ein ungesundes Knistern in der Weltpolitik, dass Konflikte gerade aufbrechen. Ich hoffe, dass ich falsch liege, aber ich nehme an, dass es in den nächsten Jahren eher mehr Kriege als weniger geben wird. Und ich bete, dass es eher weniger werden. Aber dementsprechend wird für mich gerade eigentlich dieser Titel, dass Jesus Friedefürst ist, für mich persönlich gerade irgendwie wichtiger. Meine Frage an euch ist, wie erlebt ihr Jesus? Erlebt ihr Jesus als Wunderrat? Erlebt ihr Jesus als Gottheld? Als ewiger Vater? Oder als Friedefürst? Wie erlebt ihr Jesus? Und welcher dieser Titel, wie habt ihr Jesus vielleicht noch gar nicht damit in Verbindung gebracht? Wo ihr sagt, hey, ich sehe Jesus schon als Wunderrat, aber als Gottheld habe ich irgendwie noch nie so drüber nachgedacht. Lasst uns noch beten, gerade auch für die Menschen, die in Verfolgung leben, für die Menschen, die in Kriegssituationen sind, für die dieser Titel Friedefürst gerade wahrscheinlich das Wichtigste ist. Herr, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du uns Hoffnung schenkst. Vater, ich danke dir dafür, dass du damals dieses Wort dem Propheten Jesaja gegeben hast, um deinem Volk Hoffnung zu schenken, um deinem Volk zu zeigen, dass die Unterdrückung ein Ende nehmen wird. Und ich danke dir, Jesus, dass du geboren worden bist, dass du auf die Welt gekommen bist und dass du uns erstmal gezeigt hast, dass wir einen persönlichen Frieden mit dir brauchen, dass wir einen persönlichen Frieden mit Gott brauchen, dass du durch dein Wirken auf der Erde einfach ganz vollmächtig gezeigt hast, ja, wie du Gott bist. Ich bitte dich jetzt aber, gerade in unserer heutigen Zeit, einfach gerade für die Menschen, die nicht in Frieden leben, gerade für die Menschen, die in Konfliktsituationen sind, ob es jetzt der Krieg in der Ukraine ist, ob es die Situation im Gazastreifen ist oder ja, andere Kriege, die auf der Welt oder Konflikte, die auf der Welt brodeln. Ich bitte dich, Jesus, dass du diesen Menschen Hoffnung gibst, dass du diesen Menschen zeigst, dass du sie trösten wirst, dass du in ihnen schon einen inneren Frieden aufrichten kannst. Und gleichzeitig, Jesus, bitte ich dich, Herr, komme bald und richte dein Friedensreich auf. Amen.